Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
So, servus und willkommen zur Finalfolge von Heim-EM, das Update. Mein Name ist Matthias Scheckelmann und heute große Runde. Julian Trager ist natürlich da.
Natürlich bin ich da. Servus.
Und Stefan Puhane auch wieder.
Servus.
Und die große Rückkehr von Frank Werner. Zur Finale ist er wieder da.
Finale.
Servus.
Ja, siehst du mal. So, also wir klären es gleich mal ab. Hat jeder das Finale gesehen?
Ja.
Ja, ja.
Sehr gut. Beste Voraussetzung, ich ja. Okay, mit okay, was cool. Fangen wir an? Sind wir zufrieden oder was mit dem Sieger? Ja, gleich mal von hinten aufrollen das Feld.
Boah, mein sportlich gesehen, ich fange mal ja. an. Der okay. Älteste fängt hier an, Leute.
Ja, okay.
Also vom Sportlichen gesehen würde ich sagen, über das ganze Turnier, ja, war Spanien die beste Mannschaft insgesamt. Außerdem haben sie Deutschen rausgekegelt. Da muss man gut sein, weil die Deutschen ja wirklich nie so schlechte EM gespielt haben. Gegönnt hätte es den Engländern gestern.
Oh.
Ja, ich hätte es ihnen irgendwie gegönnt. Schon mal, weil ich die Spanier nicht so mag.
Okay.
Also es geht ja um Emotion. Ich sag vom Können her, Spanien verdient, aber so von der Begeisterung hätte mir England besser gefallen.
Weil sie so begeisterten Fußball gespielt haben?
Das nicht. Mir geht's ja immer um die Fans.
Ach so, okay. Also,
weil das, was auf dem Platz los ist, kann ich nicht so beurteilen. Aber außenrum ist halt, wäre England mal dran gewesen. Und die Spanier, die Vorwurf war ja immer so ein bisschen arrogant Fußball und so weiter. Aber sie waren gestern auch, um zu gestern zu kommen, schon über 90 Minuten ein Ticken besser, fand ich.
Ja, für mich.
Wir gehen hier nach dem Alter. Bisschen, wir gehen hier nach dem Alter. Julian.
Ja, okay. Ich kann eigentlich alles, was der Frank sagt, komplett unterschreiben. Also mir ging es auch so. Ich habe im Vorfeld ja immer gesagt, ich bin und nach wie vor vom Southgate nicht so begeistert. Und ja, Julian, du hast da recht, die haben scheiß Fußball gespielt, das ganze Turnier. Aber ja, das Herz hat ganz klar England gesagt. Also ich habe gestern auch gemerkt, ich fieber mit ihnen mit und ich habe nicht ganz so laut wie beim Deutschland-Tor, aber ich habe schon gejubelt, weil sie einen Ausgleich gemacht haben und war dann auch entsprechend kurz enttäuscht, weil kurz vor Schluss das 2-1 fällt. Aber unterm Strich, ja, Spanien absolut verdient. Also muss man so sagen, die haben gestern bis auf paar Minuten, wo die Engländer dann nach dem 0-1 dann ein bisschen Gas gegeben haben, waren es eigentlich klar besser, das ganze Turnier und Top-Fußball geliefert, auch wenn es irgendwelche, ja, wenn die Spieler jetzt nicht so sympathisch rüberkommen, das muss man wirklich auch so sagen. Ja, und England, wenn man ein Fazit zieht, was war das für ein Spiel, was eine ganz gute zweite Halbzeit gehabt haben? Oder erste Halbzeit, ich weiß
gegen,
nicht mehr.
Gegen die Holländer, oder?
Ja, gegen die Holländer. Und dann gestern war es zwischen 0-1 und 1-2 haben sie mal eine starke Phase gehabt. Ansonsten haben sie eigentlich gemessen an dem, was für Spieler im Kader haben, eigentlich wirklich eine scheiße EM gespielt. Mhm. Und es wär irgendwie bitter gewesen, wenn die letztendlich gewonnen hätten. Also bitter für den Fußball.
Mhm. Ja, absolut. Ja, also ich.
Ja, mach nur du.
Stimmt, ich bin der Jüngste, stimmt. Ja. Du.
Okay, also der Fußball hat gewonnen und das ist ein versöhnlicher Abschluss dieser EM. Wir wissen es ja, England mit so einem Rumpelfußball darf man kein EM-Gewinner, finde ich. Und zum Glück hat sich da Spanien gestern durchgesetzt. Zur Sympathie, Spanier haben auch schon ein paar so arrogante Spieler drin. Ich bin jetzt einer der größten Carvajal-Fan zum Beispiel.
Der hat die Pfiffe zum Beispiel für mehr verdient gehabt.
Ja, absolut.
Ja. Wie das Lockenköpfchen.
Ja, auch von Cucurella bin ich nicht der größte Fan. Es liegt aber nicht am Handspiel. Auf der englischen Seite ist es aber genauso. Also das ist auch nicht unbedingt die Sympathieträger. Ich bin kein großer Kane-Fan und ich bin schon überhaupt kein Bellingham-Fan mehr. Von daher kann ich ja ganz gut leben damit, dass Spanien gewonnen hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt darf ich endlich.
Ja, es Küken in der Runde darf jetzt.
Ja, wie gesagt, also um auf die emotionale Schiene mal auch darauf einzugehen, wie wir jetzt schon besprochen haben, muss ich sagen, seitdem Deutschland rausgeflogen ist, war es mir tatsächlich schon wieder fast egal, wer immer gewonnen hat. Aber auch wenn es sportliche sehen, war ich dann schon für die Spanier, weil sie es einfach verdient gehabt haben. Die haben den besseren Fußball gespielt. Aber um auf dich, Shaggy, zurückzukommen, in Harry Kane hätte ich es schon vergönnt. Ja, wenn ich es einem vergönnt hätte, dass er mal was gewinnt, dann wäre es Harry Kane
gewesen. Aber man muss sich doch jetzt wirklich fragen, ist er verflucht?
Vielleicht.
Weil der musste ja nach 60 Minuten raus schon gestern.
Musste nicht, sondern...
Ja, war der angeschlagen oder nee. Hat er nichts
gemacht? Aber es hieß
vorher er auch nicht.
Also er musste aus Sicht vom Trainer raus.
Ach so, okay. Vom Trainer, ja. Aber er hat ja mit Rückenschmerzen gespielt, oder? Das hat es doch geheißen.
Also ich finde schon, dass man Kane das ganze Turnier über angemerkt hat, dass er nicht das gleiche ist wie in der Bayern-Saison. Also der hat ja am Schluss, glaube ich, irgendeine Verletzung gehabt, oder in der Bundesliga?
Ja, auch mit dem Rücken, glaube ich. Ja. Schon gegen Real ist er ja auch ausgewechselt worden im Rückspiel, Halbfinale.
Also es war schon beim letzten Spiel schon extrem bitter, dass er da ihn auswechselt, wo man sich gedacht hat, ey, ich steuere jetzt auf ein Elfmeterschießen zu und er nimmt dann raus. Und gestern finde ich auch wieder, aber rein sportlich war es genau richtig. Also
wie du es gesagt hast, wie der Wechsel dann kam, auch dann, das war dann die stärkste Phase vor England.
Mhm. Absolut.
Hat er bloß 3 Tore gemacht, glaube ich, oder? In der EM jetzt. Ja. 2 Elfmeter, glaube ich.
Torschützenkönig.
Und dieses
einer von den 74 Torschützenkönigen.
Also es hat keiner mehr als 3 geschossen, gell?
Das spricht traurig. Ja, das spricht übrigens gegen diese EM. Also.
Ja, voll.
Habt ihr eigentlich mitbekommen, warum der Rodri, der war aber verletzt, oder?
Genau, der angeschlagen raus zur Halbzeit, ja.
Angeschlagen, okay.
Ich weiß nicht, ob es bei der Situation war, wo er da den Schuss geblockt hat vom
wo seinen eigenen und Mitspieler dann
ins Knie rein oder so.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber also das wäre also alles andere wie Verletzung wäre Wahnsinn gewesen, wenn er den rausnimmt. Ja. Also. Mhm.
Wo habt ihr es denn angeschaut, das Spiel?
Daheim.
Alle zu Hause?
Daheim, nicht daheim.
Bürgerfest, Leinwand. Deswegen habe ich nur so die Hälfte gesehen.
Ja, ich habe es in der Fußgängerzone in Weiden angeschaut auch, was immer witzig ist. Weil das ja zeitversetzt, die Übertragung ist.
So.
Du hast ja. Also es war jetzt nicht so krass. Ich glaube, bei der letzten WM war es tatsächlich teilweise eine Minute oder 30 Sekunden Unterschied. Aber da waren ja 10, 20 Fernseher aufgestellt vor den ganzen Kneipen. Und du hast hinten gesehen, wie der Angriff läuft. Bei uns war aber jetzt abgeschlossen. Okay. Also ich hatte die richtige Kneipe gesucht, wo wir am ehesten mit dem Jubeln oder mit dem Pfeifen dran waren.
Es war gestern da auch so bei der Leinwand, da stand dann einer und sagt, Tor. Und dann schauen alle an die Leinwand. Halbe Minute vergeht, da ist es.
Aber das kann ja die ganze Übertragung oder den ganzen Spaß kaputt machen. Ja. Aber sowas ist schon auch so ein Event, das hat mir bei der EM natürlich auch gefallen, dieses Zusammengucken oder diese Fanmärsche und so, wenn wir bei dem Thema mal sind. Das mein Herz hat ja im Lauf des Turniers für eine ganz andere Mannschaft geschlagen. Holland. Auch wegen der Fans, jetzt weniger wegen dem Fußball, aber was die da abgerissen haben, wie die Schotten halt in der Vorrunde, das war super und wenn ich das erzählen darf, war ja im Urlaub in Holland und das ist schon also eine Begeisterung gewesen.
War keiner mehr da, oder?
Da waren wir beim Public Viewing beim Halbfinale Viertelfinale war gegen Türkei. Das war schon ein richtiges Erlebnis.
Ah, okay.
Also die machen ja bei den Übertragungen, das fand ich stark, also da haben sie einen Fernsehreporter auf der Großleinwand ausgeblendet.
Okay.
Ohne Ton und dann war ein DJ da. Der hat die letzten 20 Minuten da Gas gegeben. Und tatsächlich links und rechts unterm Spiel.
Echt? Ja, das ist nicht schlecht.
Einmal Tor, Goal.
Ja, ist stark.
Ich finde aber nicht bloß wegen der Fans. Also ich finde, dass die Niederlande dann so ab Ende der Vorrunde dann wirklich einen super Fußball gespielt hat und ich hätte es denen auch vergönnt. Und für mich, ich habe es ein paar Mal gesagt, für mich war das auch so ein bisschen dann der Geheimfavorit. Und ja.
Ja, es wäre mal wieder was anderes gewesen. Also ich hätte mir ja auch dieses Finale Spanien gegen Niederlande gewünscht. Aber ja, ich bin da beim Frank. Fantechnisch ist da Oranje vorne dabei gewesen. Mit den Schotten, die aber natürlich früh heimgefahren sind. hat die Nationalmannschaft nicht so die Leistung gezeigt wie die Fans.
Ja, und auch also die deutsche Unterstützung für die deutsche Mannschaft war ja super. Mal sagen, was man so mitkriegt. Ganz positiv, angenehm aufgefallen alle.
Ja. Es ist auch eine der positiven Überraschungen, glaube ich, für diese EM, dass da doch diese Stimmung aufkam mit Heim-EM und wir kennen sie alle nur von unserer Heim-WM. Das komplette Sommermärchen ist es jetzt nicht geworden, aber die Stimmung habe ich eigentlich vorher gedacht, ob das wirklich so wird. aber die Mannschaft hat es auch getragen irgendwie.
Und du hast halt, ich meine, die Messlatte war jetzt nicht so hoch mit Katar vorher, mit der Corona-EM und Russland davor. Ja. Denkst du, ja, wie soll es schlechter werden? Nee, kann ja nur besser werden. Und so war es dann auch.
Die berühmten Fanmärsche in Katar.
Aber also ich hab's schon mal gesagt gehabt, ich glaube aber trotzdem, dass das wirklich ganz wichtig war, dass die Deutschen ein gutes Turnier gespielt haben. Ich glaube, wenn die Deutschen so rumgerumpelt hätten wie in Katar oder 4 Jahre davor, Russland, oder? Russland, dann, ich weiß nicht, ob dann so Stimmung aufgekommen
ich glaube, ganz also wichtig war tatsächlich dieser Auftaktsieg, dieser überragende Sieg, das war so Initialzündung.
Ja. Genau. Also das war für mich also das Ding nach dem 5-1, war eigentlich überzeugt davon, okay, die können da wirklich was reißen, weil das war eigentlich traditionell immer so in der Vergangenheit bei den Turnieren, wenn du so einen Auftaktsieg gehabt hast, so einen überzeugenden, dann hat es meistens funktioniert. Aber ja, war ja also zumindest knapp.
Wahrscheinlich hätten sie auch jeden außer Spanien geschlagen, hat man so das Gefühl.
Kann man immer nicht sagen dann beim Spiel, aber natürlich. Im Endeffekt war Deutschland die einzige Mannschaft, die wirklich kurz davor hatten. Also die waren ja dann am Schluss die bessere Mannschaft im Spiel, im Viertelfinale, die Deutschen. Also
Spanien hat ja alle Spiele gewonnen.
In 90 Minuten, außer
gegen Deutschland. Da haben wir es ja in die Verlängerung gezwungen.
Aber ich finde schon auch, dass man gestern gesehen hat, okay, Spanien war schon überlegen und sie haben dann in der zweiten Halbzeit auch sehr, sehr viele Chancen gehabt. Aber ich finde nach dem 2-1, da war doch dann gleich nur diese riesen Doppelkopfballchance. Also das Ding, wenn drin ist, also das war ja eigentlich eine 1000-prozentige Chance, dann kann das Spiel nun mal komplett kippen. Also ich bin mir fast sicher, dass wenn die Spanier dann nochmal so einen Rückschlag hinnehmen müssen, dass England dann in der Verlängerung gewinnt. Das war sogar mein Tipp gewesen. 3-2 nach Verlängerung für England habe ich getippt.
Ja. Ich habe 2-1 für Spanien tippt, wenn es jemand
das Ja, das kann ja jetzt jeder sagen.
Ja, kannst du. Ich habe schriftlich. Traga.
Ich habe 1-0 auf England tippt.
Ich habe 2-1 für Spanien tippt.
Ist das?
Ja, okay. Dann halt die Ahnung.
Ja. Aber die Engländer waren halt gestern, finde ich. Also, wer war da nur in Normalform? Also, ich finde, der Kane, ich glaube, im Laufe des Spiels hat es dann. Der Reporter, glaube ich, gesagt, eigentlich, also sie haben schon überlegt gehabt, ob sie ein Dingens von Anfang an bringen in Olli Watkins. Ich glaube, das wäre tatsächlich die bessere Lösung gewesen, aber das war so ein bisschen, glaubst du nicht? Julian, du.
Schwierig, also wahrscheinlich schon, weil das war nicht der Harry Kane, das haben wir ja schon gesprochen und ob er dann seiner Mannschaft einen Gefallen tut, das ist ähnlich, gab es ja auch schon die Dinge, der Harry Kane ist der englische Ronaldo so ungefähr und zieht die Mannschaft runter.
Ganz so schlimm, glaube ich, ist es nicht.
Nee. Aber ja, im Nachhinein
weiß man so, Harry Kane trifft wenigstens seine Elfmeter. Also.
Aber ansonsten hat Bellingham, also er hat also fantastische Aktion, wie er da zum Ausgleich auflegt, im Fallen, im Rückwärtsfallen, das war schon klasse, aber ansonsten finde ich auch unter seine Möglichkeiten geblieben, wenn es siehst, was er in Madrid spielt und ja, also es waren von den Engländern, waren nicht viel, die gestern
auch richtig. Phil Foden oder so, Spieler der Saison in England gewesen, Saka, die haben alle gespielt, als würden die, keine Ahnung, andere Spieler sein, so ungefähr. Also Phil Foden im Halbfinale, Halbfinale, erste Halbzeit, da war er überragend und danach und davor hast du ihn nicht gesehen.
Aber keine Konstanz jeweils in den Spielen und aber nicht die richtigen Unterschiedsspieler
gewesen. Vielleicht nochmal auf den Southgate zurückzukommen, fand ich immer komisch diesen Cole Palmer. Das war bei Chelsea die letzten Wochen von der Saison, das war der Spieler, der wo am heißesten drauf war, in ganz Europa gefühlt so ungefähr. Und den hat er ja erstmal nur draußen schmoren lassen, dann eine Minute spielen lassen. Jetzt, ja, vielleicht wäre so einer von Anfang an vielleicht auch eine bessere Idee gewesen.
Das ist ja vielleicht bei den Engländern, dieser Kader ist ja vollgestopft mit Superstars. Vielleicht ist auch diese Kaderzusammenstellung da nicht so passend. Jetzt, wenn ich mit Spanien vergleiche, da sticht nicht der große Star raus. Ja, der Jamal, da wird viel drüber geredet, aber der ist halt auch erst 16, 17, in denen seine ganz große Zeit wird noch kommen. Also, er hat jetzt schon auch genug gewonnen, so ist es ja nicht, aber da hast du keinen, der so raussticht. Ich meine, der Kapitän ist der Morata. früher mal als Chancentod verschrien war.
Mhm. Ja, immer noch.
Ja, oder ist es vielleicht auch immer noch, kann schon sein.
Für mich der spanische Havertz.
Oh. Ja,
also da hat mir der Euer Zabal schon viel besser gefallen. Der findet, der jedes Mal, wenn er eingewechselt worden ist, war er brandgefährlich. Und ja.
Aber um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, fand ich auch spannend, wie das der Reporter gestern irgendwann gesagt hat, dass 5 Spieler von Real Sociedad im Kader dabei sind. Und das sagt meiner Meinung nach schon auch einiges. Also das ist ja jetzt nicht Real Madrid oder Barcelona oder Bayern München.
Ja, ich glaube, also 4 oder 5 von Sociedad und ich glaube 3 von Bilbao. Mhm. Das ist also ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen der Stuttgart-Effekt im Deutschland-Vergleich. Ja,
genau.
Aber bloß bei uns haben halt Fürich und Undav, weiß ich nicht, zusammen 15 Minuten Einsatzzeit gekriegt. Ja. Was ich auch ein bisschen schade fand, muss ich sagen. Stimmt, also, weil die waren ja auch eigentlich heiß aus der Saison.
Für mich aber auch eine Szene des Finals gestern war, also generell der Auftritt von Kyle Walker. Also das, ich fand das so klasse mit seinen 34 Jahren. Er hat da mal einen Sprint nach vorne angezogen, ist quasi, hat hinterlaufen. Ich glaube, der Sacker hat den Ball gehabt und dann ist der Ball nicht gekommen oder schlecht gekommen und dann ist er wieder im Vollsprint zurück. Und dann hat er einmal im Vollsprint tatsächlich den Jamal eingeholt und Ball abgenommen. Und ich habe mir gedacht, okay, krass. Geh hier in den 16-jährigen mega Jungs
so also.
Und also das ist schon, ich habe mich damals schon gewundert, als einen Bayern haben wollte, habe ich gedacht, hey, komm, jetzt halt auch für einen 33-Jährigen oder so, aber jetzt kann ich es verstehen, der ist irre, der Typ.
Das heißt immer nur, dass das der schnellste Spieler für England ist, ja, brutal.
Man hat es gestern gesehen. 34, also Übrigens, kuriose Altersstatistik, die ich gelesen habe, Pepe ist ja der älteste Spieler der EM. Mhm. Der ist übrigens 7 Jahre älter als der Vater von Jamal.
Ja, das ist ja verrückt. Was haben sie gesagt? Der Jamal, der ist 16 in 20 Jahren, was ist da? EM kann der immer noch spielen, so ungefähr. Also,
der Jamal. Und
dann ist er ja 36, kann er nur.
Der Jamal kann 2029 die U21 WM spielen.
Wahnsinn.
Das ist schon krass.
Wie viele Länderspiele hat der schon?
Boah, das ist eine sehr gute Frage.
Ich habe nicht allzu viel. 11, 12 oder so.
Julian macht mal Live-Recherche.
Ich komme nicht ins Handy rein.
Also generell die Flügelzange von Spanien, die haben beide nicht allzu viel. Also auch der Nico Williams, glaube ich, der ist nur relativ frisch. Der hat nur keine 15 Länderspiele, wenn mich nicht alles täuscht.
Lamine Yamal 14 Länderspiele. 14. Und Nico Williams 20.
Also ich denke aber auch, dass Spanien... Also wenn du dir die Mannschaft anschaust, wenn du dir die Altersstruktur anschaust, ich weiß ja, wie alt ist denn der Rodri? Ist der schon 30?
Glaube ich nicht.
28, glaube ich.
28. Also das ist eine Top-Mannschaft. Die werden jetzt nur einen richtig effektiven Mittelstürmer dazu kriegen.
Obwohl, ich bin eigentlich auch einer, der in Morata immer, weil er einfach zu viele Chancen gegeben hat, vergibt. Mhm. Und das war für mich noch nie so ein Top-Stürmer. Habe ich auch nie verstanden, warum da immer 40, 50 Millionen bezahlt worden sein von dem.
Für, ja, Geldwäsche halt.
Ding. Also ganz komisch. Aber ich finde, man hat es gemerkt, dass der Mannschaft was gegeben hat. Und das waren keine Tore, sondern das war seine unglaubliche Laufleistung und wie soll man sagen, fürs Team laufen, kämpfen, die Wege zumachen, dass damit dann die anderen hinter ihm, die halt einfach ein bisschen besser sind offensichtlich. Das macht halt dann auch nicht jeder Stürmer wahrscheinlich.
Julian, ich habe mitgekriegt, du bist da Kai Havertz-Fan, oder?
Oder was heißt der Havertz-Fan? Ja, ich hätte ihn auch spielen lassen.
Genau. Ja. Aber für mich ist das immer so ein bisschen, wenn man sagt, ja, also ich habe da einen Torwart, der kann super kicken. Also der ist super mit dem Ball am Fuß. Und dann denke ich mir, okay, Torwart muss in erster Linie Bälle halten. Und bei den Stürmer ist es halt für mich auch so. Natürlich läuft der viel. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen habe, der trifft, den kann ich das auch lernen, dass er viel läuft.
Ja, also aber laufen oft, geht oft machen, oft sind ja gerade die bloß treffen halt so jetzt gefühlt nicht die Spieler, die wo sich dann sagen, ey, ich opfer mich jetzt noch dafür auf. Ja. Weil es halt trotzdem meiner Meinung nach jetzt im modernen Fußball schon auch wichtig ist, dass da jetzt nicht bloß einer vorne drin steht und den dass der dann halt einen Kopfball macht oder reinhaut.
Naja, ich meine, die haben wenn er trifft.
Ja, das ist dann schon klar, aber es kommt halt aufs Spielsystem meiner Meinung nach an. Und aber ich denke, dass die schon zusammengepasst haben.
Du hast bei
die Spanier und Morata.
Du hast bei dir eben aber keinen richtigen Stürmer gehabt, der so richtig getroffen hat, finde ich. Ja. Du hattest Niederlande sind wir ja wieder, die haben immer zur Halbzeit Wout Weghorst eingewechselt. Der ja ein richtiger, also das ist ja für mich ein richtiger Mittelstürmer. Kante, den spielst du hoch an und schlägst die Flanken rein. Portugal hat einen alten Ronaldo vorne reingestellt, der sich weder bewegt noch Tore schießt. ja, Spanien, Morata schießt auch keine Tore, wahnsinnig viele zumindest nicht. Und Deutschland, Füllkrug plus Bank. Also der ja für mich der klassische Stürmer ist jetzt im Gegensatz zum Havertz. Haben sich, glaube ich, auch viele gewünscht, dass der Füllkrug mehr startet für Deutschland als jetzt der Havertz.
Also ich hab mir's jedes Mal gewünscht. Oder also zumindest, dass er nur früher gebracht wird.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, Frank Werner zum Beispiel sehe ich schon als großen Füllkrug-Vertreter, oder? Das ist doch ein Typ Spieler, den du magst, oder nicht?
Das wohl, aber ich finde halt den Havertz auch gut.
Naja.
Du bräuchtest eigentlich so eine Mischung zwischen beiden, ja? Die beide Kriterien erfüllt, den hast du einfach nicht. Also der Füllkrug natürlich trifft er am laufenden Band, macht die Buden rein, wobei er, also der Kopfball muss ja auch drin sein, Entschuldigung. Ganz am Schluss gegen Spanien, da sage ich, der steht allein vorm Tor, ja super, Füllkrug. Hast du uns das auch verkackt? Da kann man mal sagen, ja, der Havertz hat auch nicht getroffen, aber der Füllkrug war, als es ganz entscheidend wurde, hat er auch nicht getroffen.
Ich glaube, dass generell diese Torjäger, also ich glaube, dass der Harry Kane einer der letzten klassischen Torjäger ist, so wie du es früher gehabt hast von Nistelrooy und wie sie alle geheißen haben, die hast du irgendwie.
Ja, aber wundert es dich? Es ist ja jetzt im Fußball dieser Trend gewesen, seit 10 Jahren wollten es diese Stürmer nicht haben, sondern alle haben es mit falscher 9 und keine Ahnung, hängenden Spitzen gespielt. Natürlich kommt jetzt da kein Wout Weghorst mehr daher.
Naja, und jetzt musst du die Zeche zahlen, jetzt hast du halt nur noch einen Davy Selke und Co. Naja, in Deutschland hast du keine.
Ja, in dem Maxi Bayer finde ich tatsächlich, also der könnte schon was werden. Ich habe ihn jetzt tatsächlich in der Bundesliga eigentlich weniger verfolgt, aber so die 2-3 Mal, wo jetzt in der Nationalmannschaft.
Das Länderspiel hat er eigentlich schon.
Ja, genau.
Ja. Aber ist er mal eingewechselt worden?
In der
EM?
Nee.
Oder?
Doch.
Einmal,
das war doch ein Gruppenspiel, oder? Wo es eigentlich den Elfmeter hätte geben müssen. Wo er da
niedergegangen
ist von
ich weiß gegen die Schweiz, oder?
Aber der hat auch in der Vorbereitung hat mir der richtig gut gefallen. Ja. Also als er reinkam, war sofort Alarm.
Ja. Aber erkannte ist das doch jetzt eigentlich,
oder? Nee, natürlich nicht.
Also er ist nicht so sehr groß, glaube ich. Also über 1,90 ist er nicht.
Er wirkt sehr schlaksig, also braucht halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ich meine, also 120.
Das wird
ich meine, für Jamal ist das ein alter Sack. Aber
du warst halt in Deutschland auch immer verwöhnt. Ich meine, du hast ja eigentlich schon immer Top-Mittelstürmer gehabt. Vom Gerd Müller angefangen, über Rummenigge, über Völler, Klinsmann, Riedle, was weiß ich. Du hast immer deinen Klose dann. Und dann plötzlich ist
auch Gomez. Nach dem Klose war es irgendwie.
Gomez.
Ja, war immer so ein verschätzter Typ.
Ja. Und Sandro Wagner.
Also der Sandro Wagner, wenn du aktiv wäre, wäre wahrscheinlich er oder der Füllkrug wären es dabei gewesen. Also bin ich mir
sicher, natürlich,
weil er genau der Typ war.
Als Zielspieler, Kopfball.
Absolut.
Ist so. Nein.
Apropos Stürmer, gerade ist offiziell Thomas Müller hat seine Karriere beendet in der Nationalmannschaft.
Okay. Ja, was sagen wir dazu? Danke für alles.
das stimmt.
Er war bestimmt wichtig für die Stimmung. Und das war's dann auch.
Also ich habe mal im
bei diesem Turnier meinst
du? Bei dem Turnier natürlich.
Ich habe mal im Bayern-Podcast gesagt, wenn ich Trainer wäre, ich würde Müller immer spielen lassen. Aber dadurch, dass sowohl der Nagelsmann als auch der Tuchel ihn immer häufiger jetzt auf die Bank gesetzt haben und jetzt auch bei der Nationalmannschaft, denke ich mal, dass das halt einfach seine Leistung abnimmt, dass man im täglichen Trainingsbetrieb das mitbekommt. Deswegen, dieser Schritt war jetzt, glaube ich, insofern gut, weil ich vermute fast, er wäre nicht mehr eingeladen worden. Und jetzt hat er halt einfach nur galant selber den Rücktritt erklären können. Und ich meine, er ist ja für mich trotzdem einer der Identifikationsfigur, nicht bloß für den FC Bayern, sondern für den deutschen Fußball generell der letzten 10 Jahre gewesen. Und ja, ich finde es ich finde es schade, dass er jetzt in dem Alter ist, wo er aufhört, aber ja, ich glaube, dass der Abschied ganz von alleine gekommen wäre.
Kann ich wieder einen Seitenhieber von Ronaldo machen. Ja. Manche schaffen den Absprung nicht. So ja. Weiter.
Eine der Flops, wenn nicht der Flop, der EM, also weiß nicht, wenn wir dann nur dazu kommen oder so.
Mhm. Ja, dann bleiben wir halt gleich bei der Enttäuschung oder dem Flop des Turniers. Ronaldo?
Also für mich eigentlich Ronaldo klar, also dass er einfach überhaupt nicht reflektiert scheinbar, dass er sich immer nur einbildet, alles machen zu müssen, aber eigentlich nur viel schlimmer, das ganze portugiesische Team und samt dem Trainer, dass sie nicht schaffen, den in die Schranken zu weisen und zu sagen, hey, na, du schießt jetzt nicht den fünften Freistoß in die zweite Etage und du schießt jetzt nicht den nächsten Elfmeter noch. Also das hat mich, Matthias, da haben wir jetzt mal nur drüber gesprochen, also scheinbar ist der so in Portugal so eine Ikone, dass sich da keiner rantraut. Aber das war dann wirklich am Schluss schon lächerlich. Also der absolut, ist nur noch rumgestolpert. Und aber dass da, wie gesagt, seine Mitspieler, das sind ja jetzt auch alles Top-Leute. Ja? Also Captain von Man United, was weiß ich, wer da alles mitspielt. Und keiner war fähig zu sagen, hey Freund, jetzt mal langsam.
Ich habe da eine Statistik dazu. Portugal hat übrigens bei der EM mit am meisten Flanken geschlagen. Teilweise über 20 Flanken pro Spiel. Alle auf den Ronaldo gezogen natürlich.
Ich habe manchmal das
kein
Gefühl,
Tor,
ich
kein
habe,
Tor.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass der wirklich vor dem Turnier gesagt hat, derjenige, der mir das Tor auflegt, wo ich meinen Rekord kriege, der kriegt 10 Millionen oder der kriegt halt was weiß ich, eine Insel vor Saudi-Arabien von mir, keine Ahnung. Also man hat sich schon manchmal gedacht, der Rafael Leão, der kann doch alle ausspielen und dann was macht er? Dann zieht er auf und flankt rein, wo bloß der Ronaldo drin steht.
Aber jetzt muss ich ihn ganz kurz einmal in Schutz nehmen. Es gibt dieses eine Tor, das Portugal schießt, wo der Ronaldo querlegt.
Das war für mich die Überraschung.
Richtig, eigentlich war das die Überraschung des Turniers, dass der Ronaldo da quer gelegt hat und nicht selber geschossen hat, weil das wäre nämlich sein Tor gewesen.
Teamplayer, richtiger Teamplayer. Teamplayer,
oh ja. Enttäuschung, wer will weitermachen?
Die haben vielleicht, Portugal hat wirklich, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, die haben das Turnier für einen Ronaldo geopfert.
Das denke ich mir auch, ja.
Ja, die Italiener haben mich auch nicht überzeugt, muss ich sagen. Also über das ganze Turnier weiß ich nicht, ob man vorher mehr erwarten hätte können, aber boah.
Wir haben schon einen gescheiten Umbruch, glaube ich, hinter sich. Also das ist nicht mehr vergleichbar mit den vor 3 Jahren.
Ja, und mein Geheimfavorit Österreich hat mich am Schluss dann auch nicht mehr überzeugt. Ich habe mal die Österreicher wie fast bis also Halbfinale gesehen, aber als darauf ankam, dann war nichts mehr da.
Ja. Hatte ich ja eigentlich als Überraschung der EM nach der Vorrunde, hatte ich als Überraschung auf dem Zettel, aber ja, es hat sich irgendwie nicht getragen leider.
Aber sie haben einen riesen Sprung nach vorne gemacht. Ich finde, in der Zeit vor dem Rangnick, da war es ja auch schon so, dass wirklich gestandene Bundesliga und Europa-Legionäre in ihren Reihen hatten und haben es aber irgendwie in der Nationalmannschaft die auf den Platz bekommen, aber der Rangnick hat ihnen jetzt richtig Feuer gemacht und also ich fand es eigentlich schon als eine der positiven Überraschungen, wie Österreich dann gespielt hat.
Ich finde, man kann ja über den Rang nicht schimpfen und sagen, was man will. Der ist ja auch ein streitbarer Charakter. Aber man merkt, wenn man ihm Zeit gibt und Freiraum, glaube ich, gibt, dass man merkt der Spielidee und wie der eine Mannschaft spielen lassen will. Und das hat man bei Österreich gut gemerkt und finde auch so eine krasse Enttäuschung waren es da gar nicht, weil gegen die Türken sind es ausgeschieden, glaube ich, oder? Und das war, ja, ich glaube, da haben sie ja auch von Torschancen und Torschussstatistik, also waren sie schon die eindeutig bessere Mannschaft.
War ein seltsames Spiel. Ja. Überhaupt von der ganzen Atmosphäre und so.
Ja. Das ist ja nicht. Naja, klar, Vorfeld mit dieser Wolfsgruß-Geschichte, das hat einen großen Schatten über die türkische Mannschaft. Die sind, finde ich, als absoluter Sympathieträger ins Turnier gestartet und
machen sich selber dann,
und dann haben sie es selber kaputt gemacht. Ja.
Aber ganz allgemein finde ich aber trotzdem, glaube ich, du hast das auch schon ein bisschen angedeutet, das sportliche Niveau von dem Turnier war nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Also das war gerade die großen Nationen, England, Frankreich, Portugal, Belgien, so defensiv gespielt irgendwie, so. Ich kann, das ist ja dann kein Wunder, dass 6 Leute mit 3 Toren Torschützenkönig wären beim Turnier.
Also ich glaube,
das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, bis auf Spanier und die Deutschen haben offensiv wenig, und dann natürlich meine kleinen Fan, also von denen ich Fan geworden bin, Georgien, Rumänien, Slowakei. So, also ich war am Anfang ja immer kein Freund von dieser Erweiterung des Turniers, aber die haben das schon bereichert.
Ja, aber fußballerisch ist die Gruppenphase, glaube ich, ja, also es ist schon viel Zufall auch dabei. Ja. Wenn so ein Spiel Georgien-Türkei 3-3 ausgeht, das haben wir ja schon mal gesagt, sind auch schon Abwehrfehler dabei, wo du dir denkst, ja, okay, gut, natürlich geht das jetzt 3-3 aus. Das beste Spiel dieser Europameisterschaft war für mich Spanien-Deutschland, also fußballerisch. Und da bin ich beim Julian, dass ich sage, ja, hochklassig war das Ganze jetzt nicht unbedingt. Da hat jetzt dann mit Spanien schon die richtige Mannschaft gewonnen.
Und woran liegt's?
Ja, vielleicht an der taktischen Einstellung, wie Julian schon gesagt hat, viele sehr defensiv ausgerichtet, andere schenken Turniere ab wegen alten Stars oder ja, es ist schwierig zu sagen.
Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass viele Top-Spieler einfach, die haben so müde gewirkt und überspielt gewirkt. Ja. Also gerade der Bellingham, der ja wirklich nur noch so über den Platz getrottet ist, und auch der Harry Kane bei den Engländern oder so. Also
auch Mbappé, Griezmann, ja, die alle irgendwie, die Franzosen auch irgendwie nicht so.
Ja, ja, es ist natürlich, diese Belastung wird ja immer mehr, und FIFA und UEFA und wie sie alle heißen, führen ja noch mehr Turniere ein und alles immer größer und immer mehr Spiele. Ja, vielleicht wirkt sich das halt auch auf die Leistung aus jetzt dann irgendwann mal.
Ja, oder dass man halt wirklich sagt, okay, ich fange jetzt erstmal defensiv an und gebe jetzt noch nicht Vollgas, weil das Turnier ist lang, und ja, und das führt halt dann dazu, dass du unattraktive Spiele hast.
Also meine Enttäuschung muss ich nur kurz loswerden. Ich habe erstmal aufgeschrieben, nach dem sportlichen Ergebnis über Kroatien meine Enttäuschung. Von denen habe ich zumindest erwartet, dass sie eine Runde weiterkommen. Aber da sieht man halt auch, die Mannschaft ist, glaube ich, über dem Zenit. Nicht nur der Modric.
Ja. Aber merkt man schon, bei den Enttäuschungen tut man sich wesentlich leichter, was zu finden.
Ja.
Als du jede Menge jetzt, was du aufzählst, fällt es ein paar wieder ein.
Und die, naja, und für mich immer noch in Gesamtansicht ist immer noch England für mich die größte Enttäuschung, auch wenn sie jetzt ins Finale gekommen sind, aber ja, von fußballerisch habe ich mir viel mehr erwartet.
Naja, was passiert jetzt bei der nächsten? Was ist das nächste große Ereignis? WM in?
Nations League. UEFA Nations League.
Nations League, hochspannend.
WM26, USA, Kanada, Mexiko.
Ja, wo Mexiko bloß damit in Saudi-Arabien und so weiter.
Schon
Zuschlag bekommen.
Nehme ich mal an.
Ja. Ist wurscht. Wird das ein Knüller?
Ja, schwierig, ja. Gell?
Übertragungszeiten für uns schon mal bescheuert. Genau.
Übertragungszeiten mal sind schon mal sehr schlecht.
An. Ja, also mit Public Viewing wird nichts. Ja.
Frank, Mexiko, kannst du dich vielleicht noch erinnern, 86 war Mexiko, oder? 86?
Ja.
Also ich kann mich da erinnern, dass ich Spiele heimlicherweise in meinem Zimmer nachts um 2 geschaut habe, weil die übertragen worden sind damals.
Mexiko war für mich 70.
So, jetzt.
Ganz falsch.
86 ja, auch.
86.
Auch zweimal war
Argentinien-Deutschland-Finale.
Okay.
Ah ja. Da waren sie ein Mexiko.
Ja. Mexiko.
Mexiko. Maradona.
Aber weil man von. Matthias, du hast jetzt nur irgendwie ausgeholt. Enttäuschung noch eine?
Achso, nee. Ich hatte Kroatien und England. Kroatien. Bei Ronaldo schließe ich mich an. Aber gut, das ist jetzt.
Das ist ja.
Und positive Überraschung?
Ja, das ist jetzt schwierig.
Ja, dass der Ronaldo allein vom Tor quergelegt hat.
Das war die positive, genau. Nein, positive Überraschung. Ich glaube, da kann man sich nur, oder ich kann mir da eigentlich nur so Einzelspieler rauspicken. Ich habe mir zwar aufgeschrieben, Österreich mit Abzügen, also nach der Gruppenphase, oder in der Gruppenphase waren sie die positive Überraschung. Und ansonsten die spanische Flügelzange war eine positive Überraschung.
Ja, absolut. Also ich habe einen Williams, ich gebe es zu, ich habe ihn noch nicht gekannt. ich habe das vom Jamal mitbekommen, weil es durch die Medien gegangen ist, jüngster Spieler Barcelona. Aber Williams hat mir jetzt gar nichts gesagt und der war ja richtig, ist ja ein richtiges Gerät.
Es gibt halt bei jedem Turnier gibt's einen so einen Spieler, der danach richtig teuer ist. Das war einmal James Rodriguez bei der WM.
Und der jetzt ist immer noch aktiv ist, gell?
Ja, und jetzt ist es der Williams.
Also ich muss sagen, für mich die positivste Überraschung des Turniers war Deutschland. Die deutsche Mannschaft, muss ich echt sagen, weil ich finde diese Euphorie, man hat ja mit aller Macht versucht im Vorfeld, dass eine Euphorie entsteht. Und die Euphorie, die hat ja nur gefußt auf diesen beiden Vorbereitungsspielen gegen Frankreich und gegen Niederlande, wo sie gewonnen haben. Davor, also die letzten beiden Vorbereitungsspiele in 2023, da hast du ja verloren gegen die Türkei und gegen Österreich. Also das war ja, da war ja nach dem Trainerwechsel auch wieder ein riesen Tiefpunkt da. Und ich habe mir schon gedacht, boah, ey, deswegen bin ich ja im zweiten Spiel schon zusammengezuckt, wie die Leistung nicht mehr so wie gegen Schottland war. Aber ich finde, dass generell das richtig gut gemacht haben. Also ich finde auch höchstes Lob für einen Nagelsmann, wie er das alles moderiert. Also auch seine Ansprache nach dem Ausscheiden dann an die Nation, mehr oder weniger. Das kannst du ja als Neujahrsansprache senden quasi. Und ich glaube, die jungen Wilden, Musiala und Wirtz und so, das, also hat schon alles gut gepasst. Ich finde, das Einzige, was den Deutschen so zum ganz großen Wurf gefehlt hat, war so der absolute Leader auf dem Platz, die absolute Führungspersönlichkeit. Ich finde, der Toni Kroos, ich schätze den wirklich sehr und ich finde es ja extrem schade, dass er aufhört, aber und das ist eine Passmaschine definitiv, aber er ist nicht so der reißt die anderen nicht so mit. Und ich finde, die letzten Titelgewinne, die du gehabt hast, egal ob 2014 mit Schweinsteiger, Lahm, 96, Matthias Sammer oder 90 Lothar Matthäus, da hast du einfach nur so einen absoluten Führungsspieler drin gehabt, der das ganze Team mitgerissen hat. Und den hast du nicht gehabt in der deutschen Mannschaft und ich sehe da auch keinen für die nächsten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen.
War der Neue ja auch nicht als Torwart.
Nee.
Also hat gut gespielt,
ja.
Aber das war es dann auch. Ne? Aber er hat jetzt nicht Spiele gewonnen auch.
Ne? Ja, der Neue, glaube ich, hat eher so das Ding, der muss ständig allen beweisen, dass er noch gut genug ist, habe ich so den Eindruck.
Ja.
Weil jeder sagt, der ist schon zu alt. Und aber also
Kapitän Gündogan war natürlich als nicht der, ist nicht der große Leader, wird er nie werden. Hat auch solide gespielt, ein Spiel richtig gut, aber ansonsten rausgestochen ist er jetzt auch nicht.
Haben ja viele gesagt, als der Gündogan Kapitän jetzt geworden ist, dass das ein gutes Zeichen war, damals ihm die Binde zu geben. Und dann kam die Rückkehr von Toni Kroos und jeder hat sich gedacht, ja, und jetzt geben wir dem Toni vielleicht die Binde wieder oder nicht. Also es ist so ein bisschen, ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube, Toni Kroos ist auch nicht der Lautsprecher am Platz. Der macht super Spiele und er bringt immer seine Leistung, aber ich glaube jetzt auch nicht der Top-Leader am Feld.
Ich find schon, dass es eigentlich jetzt war.
Ja.
Bei der EM, also seit seiner Rückkehr, der hat schon einiges verändert, auch im Team. Also ich glaube ganz, dass der mit dem Nagelsmann ein bisschen mitentschieden hat, wer mitgenommen wird und wer nicht mitgenommen wird zur EM. Und ich finde schon, dass eben wir plötzlich kommen ist. Das waren ja dann die zwei Spiele gegen die Türkei, Niederlande und Frankreich, dass das dann Ruck geben. Natürlich ist das nicht der Effenberg oder irgend sowas, der da irgendwie dann ein Zeichen setzen muss. Oh, hat er zwar dann auch gemacht.
Hat er ja Spanien auch gemacht. Spanien,
aber dass er halt irgendwie die Leute anbrüllt oder irgend sowas, das meiner Meinung nach braucht man es aber auch nicht unbedingt. Also ich habe schon das Gefühl, dass dass er die anderen angehoben hat, so ein bisschen mitgezogen hat, auf einer anderen Ebene, wie jetzt zum Beispiel der Sommer oder so.
Wobei, vielleicht ist es auch so eine Rolle, wo er sich selber nicht so wirklich sieht drin. Ich meine, dieses Zeichen gegen Spanien, das er da gesetzt hat mit dem Foul, er kann ja trotzdem froh sein, dass er nach 12 Minuten nicht vom Platz fliegt.
Also. Im Endeffekt hätte es der Can machen müssen. So, oder sowas.
Ja, ich glaube, das wollte er auch nicht. Also das war, glaube ich, versehen.
Ja, eben. So. Zeichen aus Versehen.
Ja.
Auch nicht schlecht. Aber gut, ja, er hört jetzt auch auf, Thomas Müller hört auf. Manuel Neuer hört wahrscheinlich nicht auf, gehe ich so davon aus.
Ich glaube es auch nicht, ja.
Der wird die WM nur mitnehmen. aber ein bisschen Umbruch.
An dem Tag, wenn Marc Ter Stegen seine Nationalmannschaftskarriere beendet, hört der Neuer auch auf.
Ja. Ja. Nee, aber wie gesagt, Führungsspieler, da kommt, also ich meine, es wird jetzt momentan über Nachfolge von, oder wird ja spekuliert, dass der Nagelsmann genau das System weiterspielen will und er versucht dann die Spieler 1:1 zu ersetzen, und Toni Kroos spielerisch zu ersetzen wird schon verdammt große Aufgabe. Also das ist, und die Namen, die genannt worden sind, Pavlovic, ich meine, er hat jetzt, wie viel hat er denn, 5 Bundesliga-Spiele oder was, und der Stiller von Hoffenheim, mit Sicherheit talentiert, aber ich meine, der Toni Kroos ist halt der Toni Kroos, ja. Hallo. Also, ja.
Da fehlt nur ein bisschen was, glaube ich.
Ja.
Kommen wir mal noch, wir haben noch Aktion des Turniers. Hast du dir noch gewünscht, Stefan? Darfst gleich mal anfangen.
Also für mich ganz klar das Handspiel vom Cucurella. Das war für mich die, naja, das ist, weil, also, da können die ganzen Schiri-Experten erzählen, was wollen, das ist Handpunkt. Also das ist ein klarer Elfmeter, klarer geht's gar nicht. Seit wann, also es hat einmal, ich glaube, da habe ich in der C-Schüler gespielt, da hat es irgendwie so absichtliches Handspiel. Bloß wann muss, wie kannst du beweisen, ob ein Handspiel absichtlich ist oder nicht? Ich meine, der Ball wäre aufs Tor gegangen vom Musiala und der blockt dann weg, der verändert komplett die Richtung. Ja, also das war für mich, weil ich denke auch, dass das Turnier, dann hätten wir wahrscheinlich nicht Spanien als Europameister. Also das ist so das Turnier.
Das ist auf jeden Fall, wenn man wahrscheinlich jetzt in 2-3 Jahren zurückdenkt an die EM, dann ist es aus unserer Sicht diese Aktion, diese Szene, das ist die Szene, die das Turnier definiert. Irgendwie.
Genau.
Aber dass der Spieler dann ausgepfiffen wird, das ganze Spiel, das hat mir nicht gefallen. Fand ich unmöglich, muss ich sagen. Also das hat auch so ein bisschen den Blick auf die deutschen Fans schon getrübt. Macht man nicht. Der Typ, okay, was kann jetzt der Blick sagt dafür, dass der Schiri keinen Elfer gibt?
Den Schiri hätten sie auspfeifen müssen, wenn er vorher nochmal pfiffen hätte, aber
ja.
Cucurella war ein Quatsch. Ne?
Ja, wie gesagt, das haben wir ja, glaube ich, schon mal thematisiert. Mir fehlt da einfach diese Linie bei den Handspielen. Ich kenne mich nicht mehr aus, ich weiß nicht mehr, was das ist.
Ja, oder das dann einfach anschauen nochmal jeder, dass das zur Pflicht wird, für den Schiri dann nochmal zum Bildschirm zu gehen.
Ich finde aber generell, die Schiedsrichterleistungen waren unterm Strich schwach. Also wenn ich jetzt mir anschaue, wenn du dir frühere Spiele anschaust, ja, was diesen Videoschiedsrichter nicht gegeben hat, was da teilweise für Fehlentscheidungen waren, ja, die jetzt sofort zurückgenommen würden. Und jetzt haben sie diese Möglichkeit, das sich anzuschauen, ja, und dann macht das nicht. Oder dann wären andere Situationen, wären als Hand, ich meine, ganz ehrlich, das Handspiel gegen Dänemark war es, oder? Also das ist für mich ein Witz. Das war nie eine Hand, nie. Ja. Der streift so über die Fingerkuppen von dem und dann, also Ball verändert die Richtung nicht und das und der andere blockt dann aus dem Winkel.
Ja. Nicht mehr aufregen, beruhig dich.
Ja. Nein, ich merke da einfach immer nur, dass mich tierisch nervt, aber ja.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine Szene, die hängen bleibt. Ich habe mir da 2 Szenen eben aufgeschrieben, die hängen bleiben. Auch beide mit Spanien zu tun. Einmal das Tor vom Jamal gegen Frankreich, jüngster Torschütze einer EM, und naja, es war ja ein wunderschönes Tor. Eben diese Rettungsaktion von Olmo gegen England da am Ende. Wo er den Ball von der Linie köpft. Ja,
super.
Also
ja,
den 2:1 Vorsprung rettet, das bleibt bei mir auch noch hängen.
Für mich sowieso, also ist mein Spieler des Turniers, ist Dani Olmo.
Olmo, ja.
Also der hat gegen Deutschland entschieden, der hat gegen Frankreich entschieden mit dieser, habe ich auch schon gesagt, Jamal sein Tor mit 16, Wahnsinn. Aber diese Technik, wo der bei dem 2:1 gegen Frankreich zeigt hat, wo der den Ball nicht am Boden kommen lässt und spielt einen Gegenspieler damit aus und schießt dann, brutal.
Also ich hoffe so sehr, dass der Max Eberl diesen Podcast hört. Wirklich, also Olmo, ich meine, ist er noch? Wann läuft die Frist aus für die 60 20. Millionen?
20. Juli, glaube ich.
20. Juli. Jetzt wäre er nur billig zu haben. Gott, sofort den Olmo von Leipzig transferieren, bitte.
Ich finde es immer noch Wahnsinn, dass der halt nur spielt, weil Petri verletzt ist. Gell? Also kann sich erstmal bei Toni Kroos bedanken. Ja. Das ist schon mal das Erste.
Also es war eigentlich ein Bärendienst von Toni Kroos, dass er da in Petri aus dem Spiel genommen hat. Ja, Olmo super.
Ja, und Rüdiger ist mir auch in meinem Kopf, seine Aktionen. wenn er einen weggeblockt hat, wie er sich freut, wie er sich selber feiert. Super. Also den fand er also so als Mitglied der Abwehr ganz wichtigen Typen. Mhm. Und als Sympathieträger ist mir der noch nie so aufgefallen, aber den habe ich richtig abgefeiert.
Also ich finde aber, dass er es manchmal übertreibt. Ich finde, dass er auch manchmal, ich finde, dass er mit seinen Aktionen auch die Mannschaft irgendwie gefährdet, weil er geht ungestüm ran und dann, wenn er dann so, keine Ahnung, wenn er die Knie so hochzieht beim Sprint und so weiter, das ist halt dann einfach, das ist halt irgendwo so arrogant.
Das grenzt dann schon wieder an Gegnerverarsche und
ja,
so.
Ja, das, also das sage ich meine D-Jugendspieler, dass das nicht machen werden und dann schauen sie Fernsehen und ja.
Aber ich finde, weil du es anschaust, so wie sie sich immer wieder gefeiert haben, jetzt hat der Olmo bei einer Verteidigungsaktion das feiern, das haben ja die Deutschen auch ganz oft gemacht. Und man hat schon gemerkt, das war die letzten Jahre gefühlt nicht so. Also da war irgendwie schon ein Feuer im Team, Teamgeist und auch Lust am Verteidigen irgendwie. Das war ja auch die letzten Jahre nicht der Fall. So hat man den Eindruck wenigstens gehabt.
Was bei jedem Angriff Schiss gehabt, wenn er wurscht wäre.
Es ist jetzt, aber eh so,
jetzt wird's eng.
Diese Verteidigungsaktionen, die finde ich manchmal auch schöner als irgendwelche Tore. Gab's auch die Szene von Portugal, also mit Pepe, der dann, ich weiß nicht, irgendeinem Stürmer von Frankreich, glaube ich, irgendwie hinterher sprintet mit 41 Jahren und da irgendwie seinen letzten Atemzug Fußball aushaucht, den er nur in sich hat. Also ich finde sowas auch immer großartig.
Ich finde aber, das ist auch so eine Geschichte, wie du jetzt vorhin gesagt hast mit den Stürmern, dass die viel laufen müssen und so weiter. Ich finde, dass früher hast du halt einfach die eisenharten Vorstopper gehabt. So à la Kohler oder Karl-Heinz Först oder wie es alle geheißen haben.
Katschi
Schwarzenbeck. Das haben halt einfach nur den Job gehabt, abzuräumen und sonst nichts. Und seit du jetzt dieses modernere Profil hast vom Innenverteidiger, Spielaufbau und Diagonalpässe und so, da bleibt mir dann oft auch das Verteidigen eben auf der Strecke. Dass die Kernkompetenz muss immer nur das Verteidigen sein und nicht der schöne Spielaufbau. Weil das bringt mir nichts, wenn ich dann Fünfer reinkriege, weil die nicht gescheit verteidigen können. Und das glaube ich, ist so ein bisschen auch die Krux am modernen Fußball, dass jeder zu viel alles können muss irgendwie und dadurch dann die eigentlichen Kompetenzen auf der Strecke bleiben.
Bringst deine D-Schüler bei dann? Stefan Puhanek gegen den modernen Fußball. Yes.
Ja, wird nur gelaufen ohne Ball.
So heißt das Plädoyer gegen den modernen Fußball.
Hey, Jungs, falls du zuhörst, stimmt nicht.
Gut. So, also sind wir zufrieden mit der EM? Fazit?
Absolut, ja. Finde ich schon.
Tolles toll. Turnier. Ja. Schaut, dass vorbei ist.
Ja. Also ich finde es auch schade, dass vorbei ist.
Was machen wir jetzt?
Komplett so, glücklich bin ich.
Auch wegen Podcast.
Olympia schauen.
Immer wieder was anderes.
Olympia-Podcast.
Frauen-Olympia-Zuschauen.
Machen wir einen.
Mhm. Frank Werner, okay.
Sportschießen. 10 Meter Luftgewehr, keine Ahnung.
Rhythmische Sportgymnastik. Nee,
war bestimmt auch interessant.
Doch, ja, das ist, auch. Ich liebe das schon. Ja. Ich schaue das auch gerne an. Alles Mögliche.
Dann. So Randsport, also ja. Randsport, Anführungszeichen.
Im Vergleich zu Fußball, ja.
So wie im Winter dann Curling oder so.
Ja,
ja super.
Dann schauen wir mal, ob wir da eine Viererrunde zusammenkriegen. bis dahin war es das von diesem EM-Podcast und wir verabschieden uns. Servus.
Habe den
Servus.
Servus.